Herr Jesus, ich danke dir, dass du die Margret Becker jetzt zu dir geholt hast und dass sie auch die Leidenszeit hinter sich lassen darf und bei dir sein darf in Herrlichkeit. Und ich bitte dich, dass es uns Vorfreude macht auf ein Leben nach dem Irdischen und danke dir einfach, dass wir auch die Gewissheit haben, dass wir bei dir sein werden. Ich danke dir jetzt auch für den Abend, für die Bibelstunde. Bitte ich, dass du einen Rainer Wirth segnest, dass du ihm auch die Kraft gibst, für dein Wort es uns so weiterzugeben, dass es in unser Herz dringt. Und Herr, ich möchte dich auch für die Jugendfreizeit von der Lahöbüden, die gerade am Brombachsee ist, und bitte ich dafür die Verantwortlichen, dass du ihnen Kraft und Weisheit gibst, dein Wort auch den Jugendlichen weiterzugeben, dass du richtig gute Zeit dort schenkst. Und ich möchte jetzt nochmal danken für den Abend und dass wir in einem Land auch leben dürfen, wo es so möglich ist, sich so frei zu treffen. Amen.
Ja, das ist der zweite Teil, Übersicht über die letzte Woche. Und ich muss natürlich fairerweise ein bisschen wiederholen von der letzten Woche, denn eine ganze Reihe von Ihnen waren entweder im Urlaub oder waren noch gar nicht hier auf der Konferenz. Die letzte Woche Jesu, die hat's ja in sich. Wir haben festgestellt, dass circa ein Drittel der Evangelientexte sich mit der letzten Lebenswoche Jesu beschäftigen. Je näher es an Kreuz und Auferstehung, Passion, Kreuz und Auferstehung geht, desto dichter und desto umfangreicher werden die biblischen Berichte. Daran sieht man schon, da geht's hin. Ich erinnere nochmal an das Wort von Martin Kähler, der gesagt hat, Evangelien, das sind Passionsgeschichten mit Anlauf. Denn Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um ein schönes Leben zu haben, sondern um für Sünder, für Kranke zu sterben, um die Erlösung zu bewirken. Und als die Ausbildung der Jünger soweit abgeschlossen war, sie waren ja Matthäus, das griechische Wort für Jünger, das kann man auch übersetzen, sie waren Schüler, sie waren Lernende. So wie wir, manche haben ja Probleme in der Söhnegemeinde von Jüngern zu reden, aber wir bleiben, solange wir hier sind, Lernende. Und wir haben einen Meister, das ist unser Herr. Aber die haben nun eine spezielle Ausbildung genossen. Die apostolische Briefliteratur gab es ja noch nicht. Sie haben eine spezielle Ausbildung genossen, mit ihrem Rabbi, dem Sohn Gottes, dem Herrn Jesus, unterwegs zu sein. Wahrscheinlich 3,5 Jahre. Und als die Zeit dann reif war, das hängt auch mit anderen Dingen zusammen, da heißt es in der Bibel, er richtete sein Angesicht gen Jerusalem, um dort zu sterben. Die Jünger haben ganz andere Erwartungen gehabt, aber das wäre ein Thema für sich. Wir haben dann die Evangelien eingeordnet in die 7 Teile der Bibel. Ich will es ganz einfach machen, im Alten Testament sieht man die Grundlagen der Welt und Menschheit und die Schaffung der Welt und den Fall des Menschen und solche Dinge. Und da ist eigentlich Hopfen und Malz verloren. Da wird es immer nur dunkler. Nicht einmal ein gerechtes, heiliges Gesetz von Gott gegeben kann die Menschen verändern. Denn ihre Herzen sind in der Trennung von Gott böse. Und das kann auch ein gutes und gerechtes und heiliges Gesetz nicht ändern. Aber schon im Alten Testament wird gesagt, es kommt einer, der wird das Blatt wenden. Da wird alles wenden. Und das ist Jesus. Und in den Evangelien heißt es, jetzt ist er da. Und die Evangelien zeigen dann, wie die Erlösung der Welt geschaffen wurde. Die Erlösung des Menschen. Wie neues Leben möglich ist. Vergebung durch Kreuz und Auferstehung. Die Briefe entfalten dann diese Lehre. Die Apostelgeschichte zeigt, wie das Evangelium über die Station Judäa, Jerusalem, Samaria zur Völkerwelt geht. Und die Offenbarung schließt dann den biblischen Kanon als 7. Teil ab. Wie die Apostelgeschichte, ein Buch sui generis, es zeigt, wie der Herr kommt und die Vollendungszeitalter beginnen. Aber diese letzte Woche Jesu, die hat es in sich. Und das ist sozusagen, wenn Sie sich an Ihren Mathematikunterricht noch dunkel erinnern, vielleicht ganz, ganz dunkel und vielleicht auch nur mit Schmerzen, dann, ich hoffe, das ist richtig Parabel. Wo haben wir denn unsere Ingenieure? Ist das eine Parabel, gell? Ja, sagen Sie mal, ja, Sie wissen es, glaube ich, auch nicht so genau. Also eine Parabel im Koordinatensystem, die geht ja nach unten und die hat einen Tiefpunkt und dann geht sie nach oben. So, und wenn das die Geschichte der Welt ist, dann ist die Menschheit und die Welt immer tiefer in den Sumpf des Todes, der Sünde und der Sündenverkettung hinabgestiegen. Und der Kairos, der Kairos, der ganz besondere Wendepunkt, so heißt es übrigens sogar in der Mathematik, der Wendepunkt, das ist das Kommen Jesu. Er hat die Schuld getragen und er hat die Parabel nach oben gewendet. Ja, das sieht man jetzt noch nicht so viel, aber in der Gemeinde, die dürfen das schon wissen und die dürfen das schon sehen. Mit Jesus ist etwas ganz Neues in die Welt gekommen. Und Gott kam in seinem Sohn in die Welt, um die Welt zu erlösen, und er richtete sein Angesicht gegen Jerusalem und dort zu leiden und zu sterben. Das hat er gewusst. Wir schauen noch einmal die erste dieser Folien an. Da hatten wir diesen Text, den lesen wir jetzt nicht nochmal. Wir gucken nur in Johannes 12, in die ersten Verse. Da beginnt so diese letzte Woche fast schon. Jesus kam nun nach 6 Tagen vor dem Passa nach Bethanien. Bethanien, das ist ein Hüpper. Betfage, Bethanien, das sind Luftlinie 2-3 Kilometer. Da kann man also gut hin und her gehen, und das hat Jesus wohl auch in der letzten Woche immer wieder getan. Dort hat er ja auch Lazarus auferweckt, das lesen wir jetzt gleich hier in Kapitel 12, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Vorher schon, Johannes 11 wird das geschildert. Und jetzt ist er im Haus eines vom Aussatz wahrscheinlich von Jesus gehalten, Simon. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße und so weiter. Also das soll so zum Einstieg genügen. Wir schauen uns nochmal in einer Übersicht diese letzte irdische Lebenswoche an, das sind 8 Tage. Mir war wichtig, und deswegen hatte ich diesen kurzen Vorspann, dass das größte messianische Wunder, die Auferweckung des in die Verwesung bereits übergegangenen Lazarus und das Rufen seiner Geistseele aus dem Scheol, aus dem Hades, aus dem Totenreich, dass das größte messianische Zeichen, das er getan hat, unmittelbar vor dem Einzug in Jerusalem stattgefunden hat. Also da musste man sein Herz schon schwer verhärten, um jetzt nicht zu erkennen, dieser Mann ist von Gott gesandt. Jesus macht ja den Leuten keinen Vorwurf, dass sie nicht gleich gesehen haben, dass er der Sohn Gottes ist, der Prophet und der Messias und der Sohn Davids. Aber er sagt, wenn ihr aufrichtig prüfen würdet, dann würdet ihr das merken. Aber ihr verschließt euch von vornherein, und weil er nicht prüft und weil ihr die Wahrheit da niederdrückt, herunterdrückt, ist wie in unseren Tagen, werdet ihr von der Lüge besessen sein, fast dämonisiert, und ihr müsst dem Betrug letztendlich dann glauben. Und so rasen sie am Schluss, der muss weg vom Erdboden. Also je mehr messianisches Reden, Zeichen und Wirken, desto rasender werden seine Feinde, statt umzukehren. Also wenn wir die Woche noch einmal im Galopp durchgehen, dann haben wir am Palmsonntag, ich bin übrigens an einem Palmsonntag geboren, das ist aber ein reiner Zufall, also nicht aus Gottes Sicht ist es ein Zufall, aber ich weiß es deswegen, weil meine Mutter das immer so betont hat, dass ich ein Palmsonntagskind bin. Und am Palmsonntag, wenn die Brüder, von denen ich die Daten übernommen habe, recht haben, dann ist es der 10. Nisan des Jahres 32, hier Einzug des Messiaskönig. Dann haben wir am 11. Nisan am Montag die Verfluchung des unfruchtbaren Feigenbaums, eine zweite Tempelreinigung. Und da sind wir letztes Mal stehen geblieben, am Montagabend. Können Sie noch erinnern, die da waren? Sagen Sie mal einfach ja. Am 12. Nisan, nach unserem Verständnis Dienstag, wobei das nicht ganz stimmt. Im Judentum oder biblisch gesehen beginnt der Tag mit dem Abend. Das ist für uns immer schwer. Also um 18 Uhr am Montagabend beginnt bei denen der Dienstag. Oder der Schabbat beginnt am Freitag um 18 Uhr. Also genau genommen stimmt es nicht ganz überein, aber wir nennen den jetzt einfach auch mal Dienstag. Und da haben wir den Tag der großen Lehrreden am Mittwoch, den Todesbeschluss des Sanhedrins, die Salbung Jesu, Verrat des Judas. Dann am Donnerstag, am 14. Nisan, Vorbereitung fürs Passamahl. Und dann kommt der Karfreitag, der 15. Nisan, Passamahl mit Abschiedsrede, Einsetzung, Abendmahl, Gethsemane, Verhaftung, Prozess, Kreuzigung, Grablegung. Also das ist der Tag, wo die alte Welt begraben wurde. Und Sie merken schon, auch innerhalb dieser Woche, wie dicht dieser Tag ist. Und dann ist Ruhe. Dann ist Schabbat. Jesus liegt im Grab, seine Geistseele ist im Totenreich. Und am Ostersonntag kommt die neue Welt aus dem Grab, erscheint zuerst den Frauen und dann auch den Jüngern. Wenn wir jetzt die einzelnen Tage durchgehen, dann können wir zumindest Palmsonntag und den Montag ganz kurz machen. Wir haben darüber ja schon gesprochen, es ist der Tag, wo der Herr als Messiaskönig nach einer Prophezeiung von Sacharja auf einem Eselsfüllen in Jerusalem einreitet. Und erinnere ich nochmal daran, dass General Allenby sich geweigert hat, hoch zu Ross in die Stadt des großen Königs einzureiten, während unser stolzer Kaiser Wilhelm II. Eingeritten ist. Da hat man sogar extra, soweit ich weiß, am Tor was wegnehmen müssen, damit er durchgeht, ja? Sonst wäre er oben angestoßen. Also das hat eben eine tiefe Bedeutung, dass der Messiaskönig dort vom Ölberg kommend einzieht. Wir haben beachtet, das ist ja der 10. Nisan, der 10. des ersten Monats mit dem Befreiungsgeschehen aus Mitzrayim, aus Ägypten, begann auch eine neue Zeitrechnung. Das Jahr begann jetzt mit der Erlösung. Erst kommt Passa. So, also es war jetzt fortan der erste Monat und am 10. des ersten Monats, der heißt Nisan, da sollte das Lamm, das Pesachlamm, in Verwahrung genommen werden. Können Sie sich noch erinnern, wenn Sie da waren? Das kleine Lämmlein, einjähriges Lämmlein, das kam in die Familie, die Kinder spielten mit ihm, streichelten es und 4 Tage später hat man ihm die Kehle durchgeschnitten. Die Kinder haben von klein auf gelernt, was es heißt, dass etwas dargebracht werden muss und Blut fließt für die Sünde. Dass es eine ernste, heilige Sache war. Das ging ihnen sozusagen vom Kindesbein in Fleisch und Blut über. Sie können sich ja vorstellen, so Kinder. Und wie süß so ein kleines Lämmchen ist. Der Herr spricht, als er einreitet, ach Jerusalem, wenn du doch erkannt hättest das Heil, das dir an diesem Tag zum Frieden dient. Dieser Tag ist nicht irgendein Tag, sondern es ist genau der 173.880. Tag nach dem Propheten Daniel. Die Rechnung schenken wir uns jetzt. Es ist der Tag, der fast 600 Jahre und über 500, 600 Jahre vorher prophezeit wurde in Daniel 9. Der Tag des Heils, den sie aber vorbeigehen lassen. Und dann heißt schon in Daniel 9, dann wird ein Fürst kommen und wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das war ja dann 40 Jahre rund später Titus, der spätere Cäsar, der Sohn von Vespasian, der Jerusalem eroberte und ungewollt auch den Tempel niederbrannte. Wir haben auch beachtet, dass nach einem außerbiblischen Zeugnis, dem Talmud-Traktat Tamid, das ist das Zeugnis, wo die Opfer und die Riten genauer beschrieben werden, über das beständige Opfer Psalm 24 gesungen wurde an diesem Tag. Die hatten ja professionelle Priesterchöre. Ja, der Menahzeach, die Chorleiter von David eingesetzt, das waren zutiefst geistliche Menschen. Singen, ich kann es nicht oft genug betonen, hat einen großen, großen Einfluss auf die Gemeinde. Man kann nicht irgendwas singen und nicht irgendwie singen. Und so war der Dienst im Tempel mit den 4000 Sängern ein geistlicher, prophetischer Dienst. Und das waren geistliche Männer. Das war das Wichtigste. Natürlich waren sie dann auch noch musikalisch. Leider ist bei uns oft umgekehrt. Erstmal müssen sie gut Instrument spielen können und gut singen können. Und das Geistliche kommt an zweiter Stelle. Eigentlich nicht gut. Wichtiger ist die innere Haltung. Also sie sangen, ich weiß nicht, ob auf den Stufen der Treppen vor dem Nikanor-Tor, des prachtvollsten Tors, erhebt ihr Tore eurer Häupter, erhebt euch ihr ewige Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Das haben die gesungen. Um 9 Uhr beim Morgenopfer. Und er ist eingezogen an dem Tag, der König der Herrlichkeit. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Yahweh. Es ist Gott selber. Manche sagen, ja, wie kann Gott ein Menschenopfer fordern? Wie kann Gott andere opfern? Was ist das für ein Gott? Das Rätsel ist doch, und die Lösung des Geheimnisses liegt doch darin, er opfert sich im Sohn selber. Wir haben es gestern Abend gesagt, der Richter zieht die Robe auf und legt den Kopf aufs Schafott und trägt das Urteil selber. Er fordert nicht von anderen ein Opfer, sondern er geht selber, um zu tragen. Yahweh, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf, erhebt ihr Tore, Häupter, erhebt euch ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. In den Synagogen wurde an diesem Tag der erste Schöpfungstag gelesen und Sie wissen ja, was am ersten Schöpfungstag war. Und Gott sprach, es werde Licht, es werde Licht. Und da war das Licht der Welt eingezogen. Am zweiten Tag, biblisch gibt es ja keinen Montag, Dienstag und so weiter, das sind ja Bezeichnungen, die übrigens aus der Götterwelt stammen, können wir aber trotzdem den Donnerstag und die ganzen Saturnalien und woher unsere Bezeichnung kommen, wir können aus dieser Welt nicht rausgehen. Aber im Judentum heißt es einfach Tag 1, Tag 2, Tag 3 bis zum Yom Shabbat, das ist der siebte Tag. Ja. Also zweiter Tag, da haben wir die Verfluchung des unfruchtbaren. Halt, das ist die Rechnung nach Daniel 9, die wir nicht machen. Und da haben wir die Verfluchung des unfruchtbaren Feigenbaums. Das ist natürlich eine Zeichenprophetie. Nicht verstanden hat man den Text, wenn man überlegt, warum, was hat wohl dieser Feigenbaum gesündigt, dass der Herr ihn so behandelt hat. Ja? Der Feigenbaum ist einfach Objekt des prophetischen Handelns Gottes. Ein Bild auf Israel, bei dem eigentlich Frucht vorzufinden sein sollte. Der Herr hat alles getan, aber keine Frucht zu finden ist. Und jetzt wird er abgehauen. Er wird verflucht und am nächsten Tag, das wird dann in Markus 11, 20 und 21 beschrieben, als sie wieder vorbeigekommen sind, stellen sie fest, der ist jetzt völlig verdorrt, an einem Tag völlig untergegangen. Ein Bild auf das unfruchtbare Israel, das beiseite gesetzt wird. An diesem Tag singen die Priesterchöre Psalm 48 und wir werden immer merken, wie das Ganze exakt in diese letzte Woche des Herrn, des irdischen Lebens des Herrn hineinpasst. Groß ist der Herr und sehr zu loben in der Stadt unseres Gottes. Sein heiliger Berg, der Berg Zion, auf dem der Tempel steht, ragt schön empor, eine Freude der ganzen Erde, der Berg Zion. Im äußersten Norden die Stadt des großen Königs. Gott ist in ihren Palästen bekannt als Zuflucht. Lass mal einiges aus Psalm 48. Wir haben gedacht, oh Gott, über deine Gnade im Innern deines Tempels. Wie dein Name, Gott, so ist dein Ruhm bis an die Enden der Erde. Mit Gerechtigkeit ist gefüllt deine Rechte. Es freue sich der Berg Zion, es sollen frohlocken die Töchter Judas über deine Gerichte. Und jetzt kommt dieser Messias-König, der gerade besungen wurde. Und was macht er als Hausherr? Er räumt auf. Er räumt auf und hier haben wir nach den Evangelien die Schilderung der zweiten Tempelreinigung. Zu Beginn seines irdischen Dienstes hat Jesus schon einmal eine Tempelreinigung, also circa 3 Jahre vorher, vorgenommen. Das finden wir in Johannes 2. Aber jetzt Matthäus 21, Vers 12, da ist ein Schreibfehler. Ich habe es heute entdeckt hier Das muss Matthäus 21 sein. Ist Ihnen sicher auch schon allen aufgefallen, gell? Also Matthäus 12 passt ja da gar nicht rein. Matthäus 21. Der Herr der Herren, der Herr des Hauses Gottes, der hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks, der Prophet betritt das Haus seines Vaters mit dem Anspruch, über allem zu stehen. Das war, was jetzt geschieht, war eine Herausforderung des Sanhedrins, des obersten Rates der Juden, die 70 plus der hohe Priester, denn sie hatten das ja erlaubt, was Jesus jetzt verbietet, beziehungsweise was er versucht zu unterbinden. Und das war eine direkte Herausforderung. Der Sanhedrin musste niemand über sich akzeptieren, außer Gott und dem Messias, wenn er kommt. Ja, den Nachfahren des König Davids. Also Jesus bringt mit dieser Handlung auch zum Ausdruck, ich habe Vollmacht und ich bin über euch. Und das geht gar nicht im Haus meines Vaters. Interessant ist auch, dass man ja sagen könnte, naja, ich werde Ihnen nachher noch zeigen, wo diese Reinigung stattgefunden hat. Naja, also so ganz koscher war dieser Tempel ja auch nicht. Die Essener hatten so ihre Mühe mit der Anerkennung dieses herodianischen Ausbaus des Zerubabelschen Tempels, weil die Hasmonäer hatten schon die Priesterlinie aus politischen Gründen einfach geändert. Und dann waren da andere Dinge und da haben die gesagt, das zählt so gar nicht mehr richtig vor Gott. Denn war sozusagen das schon nicht mehr heilig genug, da war schon zu viel Welt drin. Es war also eine Gruppierung in der essenischen Bewegung, die den Tempelbetrieb gar nicht akzeptiert hat und sich auch da ferngehalten hat. Der Herr spricht vom Haus des Herrn. Das ist auch deswegen interessant, weil wir ja in den Tagen leben, wo der dritte Tempel gebaut werden könnte. Gemeint ist ein Tempel, geistlich gesehen, aber der dritte Tempel wird gebaut und ich erinnere zum x-ten Mal, dass ja schon alles bereit liegt, selbst die Züchtung der roten Kuh ist gelungen. Jetzt haben sie neulich sogar mal probeweise so eine rote Kuh verbrannt, um das zu üben. Die Gewänder sind gewoben, die Finanzmittel stehen bereit. Also im Tempelinstitut kann man zum Teil die Musikinstrumente schon anschauen. Einzige Problem ist, sie können nicht auf den Berg. Aber das kann sich ja ändern, wenn wir an Sacharja 12 denken, Hesekiel 38, 39 oder andere Prophezeiungen, sodass es am Ende doch noch wieder ein Haus des Herrn auch mit Steinen geben wird, in das sich dann auch die wiedergöttliche Macht setzt und erklärt, er sei Gott. Dann flieht! Wer auf dem Flachdach ist, der geht nicht mal mehr runter und hol irgendwas. Flieht! Matthäus 24. Das war beim herodianischen Tempel, der wurde einfach zerstört. Da geschah das in dem Sinn nicht. Es gibt also von der Endzeitrede Dinge, die noch gar nicht erfüllt sind. Also er reinigt den Tempel. Er sagt, ihr macht mein Haus zu einem Kaufhaus. Das Wort, das hier steht, das meint einfach ein Kaufhaus, ein Geschäft. Ein Geschäft. Leider gibt es im Haus der Gemeinde auch manchmal, dem geistlichen Tempel, ein Geschäft. Ich meine, natürlich, wir müssen ja auch irgendwie von etwas leben. Aber Sie merken selber, wo das, die Grenze ist nicht immer so einfach. Die Grenze ist nicht immer so einfach. Wir haben die Zusage, der Herr wird die Seinen versorgen. Und wir sollen kein Geschäft draus machen. Ja, das ist mir also sehr wichtig, schon manchmal gesagt, wenn es dann zu viel wurde, wir sind hier in einer heiligen Versammlung und nicht in einer Verkaufsveranstaltung. Darum geht's. Und der Herr schmeißt die Tische um, er reinigt den Tempel am Anfang und Ende seines Dienstes. In der Synagoge wurde hier gelesen, der zweite Schöpfungstag, das ist die Scheidung von den Wassern oben und unten. Wo Gott ist, werden die Dinge beim Namen genannt und wo Gott ist, wird oben, unten, rechts, links Finsternis und Licht unterschieden. Gott räumt auf, auch im Leben. Was im Haus des Herrn, unser Leib ist ja ein Tempel des Heiligen Geistes, nicht zu suchen hat, das wird vom Geist Gottes benannt, wenn wir ihn denn wirken lassen und es soll Licht werden. Also die Scheidung von Heiligen und Unheiligen aus Liebe, weil es eben nicht gut ist. Es schädigt das Vorankommen, das geistliche Wachstum. Es ist ein Lebensgift, dass das Wachstum, das geistliche Leben und das geistliche Wachstum und die Fruchtbarkeit gefährdet oder verunmöglicht. Die nächste Folie, da habe ich Ihnen ein Foto gemacht aus dieser großen Anlage, die Sie im Tempel, im Museum finden, früher Holy Land Modell bei diesem Hotel. Das ist schon ein gewaltiges Ding, da müssen Sie unbedingt mal hin, wenn Sie in Jerusalem sind, in der Nähe vom Buch des Schreins, oder Schrein des Buchs, so rum heißt es, glaube ich. Und Sie sehen schon, hier, das ist also die gewaltige Tempelanlage und die nimmt einen guten Teil der Stadt ein. Also das ist sogar größer als zur Zeit Jesu hier. Da haben wir die Burg Antonia, da war der Teich Israels, da wurden die Opfertiere gereinigt und dann hier hineingeführt. Das Heiligtum, das Allerheiligste, also in diesem Gebäude hier, der Raum der Schechina, so nannte man das, wo die Opfer gebracht wurden. Und das ist kaum zu erkennen, da vorne das Nikanortor und die Vorhöfe, wo die verschiedenen, das Eck für das Holz war, für die Nazireer und so weiter. Da war übrigens auch die Opferkästen angebracht, wo der Herr beobachtet hat und die Witwe das ihren ganzen Bios, ihren ganzen Lebensunterhalt eingelegt hat. Es waren eigentlich nur ein paar Pfennige. Aber das war mehr wie eine Großspende von einem Multimillionär, weil der, das war zwar auch nicht schlecht, aber der hat immer noch genug gehabt und sie hat ihr Vertrauen ganz auf Gott gesetzt. Hier ist das Tor zum Ölberg hin, hier unten das Kidron-Tal. Und das ist die königliche Halle. Und hier oben tagte zu der Zeit das Sanhedrin. Früher war der hier in einem Gebäude, immer möglichst weit von den Römern weg, Burg Antonia, da war die Kohorte. Der Oberst Lysias hat ja da später Paulus hier eine Treppe hochgeführt. Immer maximaler Abstand zu den Heiden und dann nachher, nach der Vollendung, königliche Halle. Es war das prachtvollste Gebäude außerhalb des Tempels, die königliche Halle. Und hier vorne, da waren diese Tische und diese Wechseltische und die Opfertiere, denn hier kamen die Gereinigten hier hoch, hier große Treppenanlagen, man hat viele Mikvot da gefunden, also rituelle Bäder. Wenn man jetzt auf die andere Seite ging, dann wäre hier unten die heutige Klagemauer, das Ofel. Also in dem Bereich waren die Opfertiere und da wurde gehandelt und da müssen wir uns auch die Tempelreinigung vorstellen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Tag, das ist dann also in unserer letzten Woche der dritte Tag und das ist der Tag der vielen Reden. Das ist der Tag der vielen Reden. Wissen Sie, welcher Evangelist der Evangelist der großen Reden ist? Also wir haben ja geistgeleitet unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt, aber Matthäus, der den Schwerpunkt hat, der König der Juden, deswegen gleich Stammbaum hin zu König David, ist der Sohn Davids. Das ist auch der Mann, der die großen Reden überliefert. Die Bergpredigt, die Gleichnisreden, die Endzeitreden, die Wehrufe, die Gemeinderede, Matthäus 18 und so. Also das große Lehrreden, das war auch an diesem Tag. Und je mehr ich mich da so ein bisschen hinein vertiefe, desto größer wird mir auch dieses ganze Geschehen. Sie müssen sich vorstellen, heute haben wir Mittwoch. Sie wissen, am Freitag werde ich einen grausamen, furchtbaren Tod sterben. Also es war jetzt gestern beim Herrn, aber die Woche wäre man ja menschlich fast wie gelähmt. Man würde ja kaum vor Erschrecken einen Fuß vor den anderen kriegen. Also man sieht auch, was für eine übernatürliche Kraft in diesem Gottmenschen, in diesem wahren Menschen und wahren Gott war, der nochmal so eindringlich handeln und wirken konnte, der nochmal rufen konnte zur Umkehr, obwohl er wusste, es wird letztendlich nicht dazu kommen. Also er hat die Streitgespräche, sie fragen ihn, er hat sie ja am Tag davor herausgefordert, in welcher Vollmacht tust du das? Wer hat dich autorisiert? Wir sind Söhne Abrahams. Und du, wer bist du? Unrein geboren. Den Vater kennt man ja gar nicht. Aus Nazareth, was kann es Gutes sein? Aus Galiläa, so ein Dorf da. Und sie wissen, wie Jesus in seiner Weisheit antwortet. Er sagt, ja, wenn ihr mir sagt, wer Johannes der Täufer ist, war seine Aktion und sein Werk und seine Taufe vom Himmel oder von Menschen, dann will ich euch sagen, wer mich bevollmächtigt hat, von wem ich gesandt wurde. Und sie wissen ja, wie sie da rumeiern, vor lauter Taktieren. Sie fürchten das Volk und letztendlich kann ihnen dann Jesus auch keine Antwort geben, weil sie sich der Wahrheit nicht stellen. Sie bleiben bewusst in der Verhärtung, in der Lüge und die Spirale geht immer tiefer. Wo sie der Wahrheit nicht Raum geben, geht die Spirale auch im persönlichen Leben, bis der Strudel einsetzt und man nicht mehr rauskommt. Das gibt's. Kann die Wahrheit blocken. Heute Mittagstisch haben wir nochmal über Römer 1 gesprochen, weil sie Gott nicht ehrten und dem Schöpfer der Welt die Ehre gaben, hat Gott sie dahingegeben. Dreimal, 1,24, 1,26, 1,28. Und lesen Sie mal, was Paulus da im Römerbrief sagt, was die dann alles tun. An Verirrungen und so. Dann sagen sie, herzlich willkommen in Deutschland im 21. Jahrhundert oder generell in der Welt. So ist es. Man glaubt den letzten Blödsinn. Und man tut Dinge, die gegen Gottes ewigen Ordnungen sind. Also es gibt Streitgespräche, das Gleichnis von den zwei Söhnen. Wir haben jetzt nicht die Zeit, der eine sagt ja und dann sagt nein und es gereut ihn nachher, sie kennen das. Es ist immer noch besser. Auch wenn man erstmal eine falsche Entscheidung getroffen hat, nachher umzukehren, als mit den Wölfen zu heulen und dann aber nicht gehorsam zu sein. Das Gleichnis von den Weingärtnern haben sie erkannt. Wir hatten die Knechte, die Propheten getötet. Und zuletzt den Sohn. Das ist der Sohn, dem gehört alles. Und wenn wir den erschlagen, dann haben wir es. Das ist ja genau. Und sie haben erkannt, dass es von ihnen sagt. Aber keine Bereitschaft, das Herz zu öffnen. Wir haben ja vor eineinhalb Wochen am Sonntag über die Sklerokardia gesprochen, die Herzenshartnäckigkeit, dass das Herz zu ist, ein Klumpen ist, ein Stein ist, dass man sich es nicht öffnen lässt. Da kann der Herr vor der Tür des Herzens stehen und anklopfen, man macht nicht auf, ist mit Eisentoren und Riegeln verschlossen. Er fragt sich auch etwas, Psalm 110, wie kann David seinen Sohn seinen Herrn nennen? Da wissen sie keine Antwort. Jesaja 9. Ein Sohn ist uns geboren und dann wird er als Yahweh und als El und als Gibor, als eine Gottesbezeichnung, kommt das Judentum nicht klar. Wie kann dieser Mensch, den sie warten, der Messias, Gottesbezeichnung haben? Jesus ist die Erklärung und die Antwort. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Zuletzt, nach den Weherufen, kündigt er ihnen das Gericht an, Matthäus 23, Vers 37. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen? Und ihr? Ihr habt nicht gewollt. Es gibt ja immer wieder mal Stimmen, die sagen, na, wir müssen ganz stark die Prädestination Gottes betonen. Also Gott bestimmt zum Heil und ein Stück weit eben auch zum Nicht-Auserwählt-Sein. Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, der Mensch muss ein Ja haben. Und wenn er ein Nein hat, hat das Konsequenzen. Und die das auch überzogen nur auf einer Seite sehen, die können mir die Frage nicht beantworten, wie Gott dann richten kann, wenn die Entscheidung des Menschen keine Konsequenzen und nicht in seiner Eigenverantwortung liegt. Verstehen Sie? Ihr habt nicht gewollt. Und das hat Konsequenzen. Der Herr sagt nicht, und ihr konntet gar nicht. Ihr konntet ja gar nicht. Ihr konntet sehr wohl. Natürlich bleibt da ein Geheimnis für uns, aber es bleibt auch die Verantwortlichkeit des Menschen und hier die Verantwortlichkeit des Judentums. Ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen werden, denn ich sage euch, ihr werdet mich, Zitat Psalm 118 dann, ihr werdet mich nicht sehen, bis ihr spricht, gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Auf dem Heimweg nach Bethanien, also Heimweg in Anführungszeichen, hält er dann die große Endzeitrede, Matthäus 24, 25, von denen so viele Kennzeichen schon erfüllt sind, aber noch nicht alle. Und die großen Endzeitgleichnisse. Und wenn Sie es genau interessiert, vor ein, zwei Jahren habe ich mal versucht, die ganze Endzeitrede in, 20 Einheiten auszulegen und auch alle Gleichnisse. Sie haben immer das Thema, bevor der Herr kommt, geht es nochmal drunter und drüber in der Welt. Sie beschreiben Ereignisse im ersten Jahrhundert, aber auch im 20., 21. Jahrhundert. Und dann kommt der Herr. An diesem Tag hat der levitische Chor Psalm 82 gesungen. Das ist jetzt interessant. Sie können mitlesen, wenn Sie möchten. Ich habe Ihnen einen Teil dieses Lobgesangs Israels abgedruckt. Ein Psalm von Asaf. Gott steht in der Gottesversammlung. Er musste sich rechtfertigen vor den von Gott eingesetzten Richtern, den Oberen des Volkes Israel. Inmitten der Götter richtet er. Das hat eine mehrfache Bedeutung. Die Elohim, die hier im Hebräischen angesprochen sind, das sind zunächst einmal die menschlichen Richter, die menschlichen Autoritäten. Natürlich sind es auch dann Mächte in der unsichtbaren Welt. Aber die erste Deutungsebene ist, inmitten der Götter richtet er. Bis wann wollt ihr ungerecht richten? Das haben die gesungen am Morgen. Ich weiß nicht, wie sie die Lieder singen. Manchmal leider, Gott sei es geklagt, singen wir die Lieder. Beate, du tut es ja besonders leid, auch einfach so runter, ne? Das soll ja nicht sein, aber es passiert halt mal. Oder man liest die Bibel und dann fragen Sie sich mal, was habe ich gerade gelesen? Weil Ihre Gedanken beim Lesen spazieren gegangen sind. Aber das wurde hoffentlich bewusst gesungen und Gott sagt Ihnen nochmal, wie lange wollt ihr ungerecht richten? Und das haben Sie ein paar Stunden später gemacht. Schafft Recht dem Geringen und der Weise, dem Elenden und dem Bedürftigen. Lasst Gerechtigkeit widerfahren. Rettet den Geringen und den Armen. Entreißt ihn der Hand der Gottlosen. Sie erkennen nichts und verstehen nichts. Im Dunkeln laufen sie umher. Es wanken alle Grundfesten der Erde. Ich sagte zwar, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten seid ihr alle. Sogenannte Söhne des Höchsten, sogenannte Götter. Doch wie ein Mensch werdet ihr sterben, wie einer der Obersten werdet ihr fallen. Stehe auf, o Gott, richte die Erde, denn du sollst zum Erbteil haben alle Nationen. Das wurde an dem Tag gesungen und so ist es dann auch passiert. Sie richteten den Gerechten, sie schafften kein Recht dem Geringen. Gesungen wurde übrigens der dritte Schöpfungstag und wenn Sie den dritten Tag des Schöpfungsberichtes lesen, dann gibt es da einen Tag mit viel Frucht. Und die Frucht, die wir hier am dritten Tag der letzten irdischen Woche Jesu finden, das ist die Zeit der Reden. Der Herr ermahnt sie noch einmal, er fordert sie noch einmal zur Umkehr auf. Dann kommen wir zum nächsten Tag. Manche haben ja bezweifelt, ob ich beim Tempo von letzter Woche, diese Woche, durch die letzte Woche komme. Das schaffen wir. Wir sind schon am Mittwoch. Der vierte Tag. Jetzt fällt der endgültige Todesbeschluss des Sanhedrins. Jesus wird für seinen Tod gesalbt und Judas verrät ihn dann. Das kann ich relativ kurz machen. Wir haben die Salbung in Bethanien. Am vierten Tag, da geht es übrigens um die Erschaffung der Himmelslichter. Also da gibt es so ein paar Schlauberger, die haben gesagt, der Schöpfungsbericht, das kann ja schon deswegen nicht sein, weil es ja noch gar kein Licht gab. Und keine Sonne und keine Erdrotation und so weiter, um den Tag zu bestimmen. Das gab es erst am vierten Tag, also können die Tage keine Tage gewesen sein. Na, das ist eine Milchmädchenrechnung. Es gab A schon Licht, ganz von Anfang an. Es werde Licht, wenn auch nicht das Licht der Sonne unbedingt. Und natürlich weiß der Herr, was ein Tag ist. Oder glauben Sie, der Herr muss gucken, wie lange die Erde sich einmal dann später dreht. Erst war der göttliche Grundsatzdate, die göttliche Ordnung, der Nomos, der Innere, die Software und danach, nach dem Logos, wurde das All gestaltet, nicht umgekehrt. Nicht Gott hat was gestanden und hat er aus diesem All was ablesen müssen, sondern er hat das alles so gestaltet, wie es in seinem Innern war. Verstehen Sie? Also nicht der Tag ist ein Tag, weil es genauso lang dauert, sondern der Tag ist ein Tag und die Erde dreht sich in 24 Stunden, stimmt ja gar nicht ganz genau, 23 Stunden, 58 Minuten oder was, weil Gott diese Ordnung gesetzt hat. Also wir haben die Salbung in Bethanien an den Füßen und wahrscheinlich steht nicht da am Haupt durch die Martha und da haben wir ein Himmelslicht. Die Martha von Bethanien, Entschuldigung, die Maria, warum wehren Sie sich eigentlich nicht? Ach so, Sie heißen alle Martha, okay. Also die Maria von Bethanien, die hat ihn gesalbt. Und das war ein Vermögen, was die Frau da ausgeleert hat. Das war 300 Denar, das war ein Jahreseinkommen eines Arbeiters. Erst habe ich mir überlegt, ob ich versuche, das umzurechnen, aber ich lasse es. Weil ich habe mir gesagt, muss ich jetzt den Daimler-Benz-Mitarbeiter nehmen, den Bosch-Mitarbeiter oder den von irgendeiner Werft, den Norddeutschen oder den Bäckereigesellen. Also wir lassen es, aber Sie haben etwa eine Vorstellung, ein ganzes Jahresgehalt eines Arbeiters. Ja, warum hat Martha und Marias und Lazarus sowas im Haus? Die waren offensichtlich wohlhabend und diese Nadel, die wahrscheinlich aus Indien stand und in einem speziellen Gefäß aufbewahrt war, das war ein Safe, das war eine Wertaufbewahrungssache. Die konnte man für viel Geld verkaufen, so hat man Vermögen aufbewahrt. Das war sozusagen der Diamant der damaligen Zeit. Ja. Und die macht sie auf und sie riecht wunderbar und der Herr sagt, sie zahlt mich für den Tag meines Begräbnisses. Nun, Judas verrät den Herrn, sie freuten sich und gaben ihm Geld. Wir lesen jetzt nicht Psalm 94, aber nur mal kurz den ersten Vers. Gott der Rache, Herr Gott der Rache, strahle hervor. Also das ist ein Psalm, Vers 21. Sie rotten sich gegen die Seele des Gerechten zusammen und unschuldiges Blut sprechen sie schuldig. Doch der Herr wurde mir zur Burg, mein Gott zum Fels, meine Zuflucht. Er lässt ihre Ungerechtigkeit auf sie zurückfallen und in ihrer Bosheit wird er sie vertilgen. Vertilgen wird sie der Herr, unser Gott. Es hat sich grausam erfüllt. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Grausam ist das geschehen. Ich erspare Ihnen Details, was in der Zeit zwischen 30 und 70 oder 135, wenn man den Makkabäer Aufstand, den Bar Kochba Aufstand, nicht Makkabäer, den Bar Kochba Aufstand dazu reden, mit dem jüdischen Volk alles geschehen ist. Sein Blut komme über uns. Wir schreiten mit 7 Meilenstiefeln zum nächsten Tag und sind damit am Tag der Schächtung des Passamals. Hier haben wir die Situation am 5. Tag, dass Petrus und Johannes den Auftrag bekommen, das Passa vorzubereiten. Was mussten sie da eigentlich machen? Na, die mussten erstmal ein passendes, makelloses Tier besorgen. Und dann mussten sie mit diesem Tier in den Schechina-Bereich, wo einer der Priester dieses Tier schächtet und das Blut dann an den Altar gießt. Mussten, und so weiter. Und dieses Tier haben sie dann an der Stange wieder aus dem Tempelbereich getragen. Und das wurde dann am Abend, gegrillt und gegessen. Das war das Passamal. Aber erst musste es heilig dargebracht werden, das Lamm geschächtet werden. Ein Lamm ohne Fehler. Und wir wissen schon, dass Jesus das eigentliche Lamm ist, das tatsächlich am nächsten Tag sein Leben lässt. Zur Erlösung nicht aus Ägypten, sondern aus der Gewalt der Sünde und des Todes. Es ist übrigens interessant, dass Petrus und Johannes, die zwei neben Jakobus Leitapostel innerhalb des Zwölferkreises, in ihrer Literatur, in ihren kanonischen Schriften besonders das Thema des Lammes haben. Das hat die sehr beeindruckt. Man merkt, wie Gott auch immer persönliche Bezüge schafft. Johannes spricht 30 Mal über Jesus als Lamm Gottes und Petrus spricht auch in 1. Petrus 1, 17 und 20 vom Lamm Gottes und ansonsten finden wir das einmal nur noch im Psalm, in Apostelgeschichte 8. Psalm 81 wurde gesungen, an Passa erinnert. Und am Abend dieses Donnerstags, jetzt mal eine kleine Aufmerksamkeitsfrage, ich muss mal gerade gucken, wer schon am Dienstag ausgereiht sich hat. Montag, wer ist noch am Montag hängen geblieben? Mal gucken. Dienstag, Mittwoch ist schon wie ein Auktionator. Wer ist noch dabei am Donnerstag? Ich hoffe alle. Ja. Ich hoffe, alle sind noch am Donnerstag. Und Donnerstagabend, was war da schon nach jüdischer Zählung? Ist eigentlich Quatsch, was ich jetzt sage. Donnerstagabend war Freitag, aber Sie wissen, wie ich es meine. Ab 18 Uhr begann schon der sogenannte 15. Nisan, der hohe Feiertag und der Karfreitag. Und hier haben wir dann am Donnerstagabend, der aber jüdisch schon der 15. Nisan war, das Passamal mit den Abschiedsreden. Und die Einsetzung des Abendmahls, das werden wir ja nachher feiern. Und wir müssen kein Passalam mehr haben, sondern unser Passalam ist geschlachtet. Unser Passalam ist dargebracht. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Schuld. Und das setzt der Herr hier ein. Nehmt, dies ist mein Leib, das Brot. Er nahm einen Kelch, dankte und gab ihn den. Und sie tranken alle daraus und er sprach zu ihnen, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Manche haben ja gedacht, na gut, das Abendmahl, das hat doch mit der Gemeinde nichts zu tun. Und Gott wusste schon, dass es solche Stimmen gibt. Darum hat er ausgerechnet dann noch dem Apostel Paulus das nochmal bestätigend, inspirierend in den ersten Korintherbrief schreiben lassen. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, nahm er Brot und dankte. Ich weiß nicht, Paul, ob man es nachher liest, 1. Korinther 11, die Einsetzungsworte nach Apostel Paulus, die genau auf dieses Ereignis zurückgehen. Dann gehen sie nach Gethsemane. Ich zeige Ihnen mal, wenn Sie nicht in Jerusalem schon waren. Also das ist eine schematische Karte. Das ist also Jerusalem damals. Und das ist der Tempelbereich und hier ist Ölberg und da ist der Garten Gethsemane. Und es spricht vieles dafür, dass die Gemeinde das Haus, wo sie das Abendmahl gefeiert haben und wahrscheinlich auch die ersten judenchristliche Kirchengebäude oder Gemeindesynagoge gestanden hat, dass es hier auf dem heutigen Zionsberg ist. Heute wird der Berg Zionsberg genannt, ursprünglich ist er der oder ganz Jerusalem. Und dann sind sie hier herunter nach Gethsemane gegangen. Und in Gethsemane, da haben wir dann die Schilderung des Gebets, des Ringens und sein Blut. Sein Schweiß wurde wie Blutstropfen. Wir werden jetzt wieder im Oktober, November, wenn wir dort sind, im Nachbargarten zu dem, den man den anderen so zeigt, Abendmahl haben im Bereich des Garten Gethsemane. Und ich habe schon manchmal gesagt, manche haben gesagt, das gibt's doch gar nicht. Doch, die Mediziner sagen uns, wenn ein Mensch total in Existenznot, in innere Ringen und Kämpfen kommt, kann es sein, dass der rote Farbstoff aus dem Blut, aus dem Blutband diffundiert und mit ausgeschwitzt wird. Und dann sieht es so aus, als schwitzt dieser Mensch Blut. Ein Ringen, der Verrat, dann die Prozesse. Er wird dann, unser Herr wird dann, wenn es hier ist, er eingezogen von Bethanien. Und hier wieder zurück. Aber er wird dann von Gethsemane gebracht in das Haus des Kaiphas, zunächst des Hannas. Viele spricht dafür, dass in diesem Viertel, wahrscheinlich das Essener-Viertel, aber dass hier in der Oberstadt auch das Haus der Hohepriester war. Also man weiß es nicht alles so hundertprozentig, aber das könnte gut sein. Und dann finden hier in der Nacht die Verhöre statt. Und dann frühmorgens zu Pontius Pilatus, jetzt dieser Bruder, der diese Skizze gemacht hat, geht davon aus, dass Pontius Pilatus in der Burg Antonia residierte. Zu der Zeit, er war ja eigentlich in Caesarea Maritima, aber zu den großen Festen. Er sendet dann zu Herodes Antipa in den Herodianischen Palast, den Hasmonäer Palast hier. Der sendet ihn wieder zurück und dann kommt es zur Geißelung und dann letztendlich Via Dolorosa hin zur Grabeskirche, die historisch, ich habe das schon oft gesagt, zu 99,9327% auch tatsächlich der Ort der Kreuzigung und der Auferstehung ist. Die historischen Zeugnisse sind einfach zu stark. Ja, unser Herr, der Herr der Welt, wird von den Menschen umgebracht. Wer hat Gott getötet? Wer hat Jesus getötet? Im Mittelalter hieß es oft, die Juden waren es, die Gottesmörder, die Römer waren es. Wir alle waren es, um unserer Schuld willen. Wir alle haben ihn verachtet, wir alle haben ihn angespien, wir alle waren herzenshartnäckig. Aber er hat sie erbarmt. Und so sind wir alle schuld an seinem Tod. Aber Gott liebt uns, da wir noch Feinde waren. Und so ruht er, und damit kommen wir zu den letzten zwei Tagen, dann, nachdem er ausgehaucht hat, er hing genau 6 Stunden am Kreuz vom Morgenbrand, auf das erste Opfer wurde um 9 Uhr gebracht. Zum Beispiel Zacharias geht da rein, das erste Opfer, und dann kommt er raus, er räuchert auch und spricht den aaronitischen Segen. Und der konnte der nicht sagen, warum nicht? Weil er dem Engel nicht glaubte und stumm war. Und es fiel natürlich auf. Erstmal war er viel zu lang drin und zum zweiten konnte er nicht sprechen. Das war das erste Opfer, 9 Uhr, und das letzte Opfer war 15 Uhr. Und genau von 9 bis 15 Uhr mit Blick auf den 800 Meter entfernten Tempel hing Gott, hing Jesus. Von 12 bis 15 Uhr war Finsternis, ein unheimliches Geschehen. Die ganze Finsterniswelt war versammelt. Und dann hauchte er aus. Der Sohn Gottes, so denke ich, ist nicht gestorben. Niemand nimmt meine Seele von mir. Der Vater hat mir Vollmacht gegeben, meine Psyche, meine Seele, mein Leben zu geben und zu nehmen. Er hauchte aus, er gab sie freiwillig, das Lamm Gottes. Und als der Zenturio der Kreuzigungstruppe sieht, wie jener aushauchte, sagte er, wahrlich, dieser ist der Sohn Gottes. Am Sabbat ruht er, der Leib liegt im Grab, die Seele ist im Scheol. Und dann haben wir am Ostersonntag die wunderbare Auferstehung. Es ist interessant, und damit schließen wir, an dem Schöpfungstag, wo der erste Adam geschaffen wurde, am 6. Tag, endet die erste adamitische Linie durch den Tod des Sohnes Gottes. Der alte Adam ist in ihm begraben, nach jüdischer Legende und Überlieferung über am gleichen Ort, wo auch der erste Adam zu Tode gekommen ist und lebte zunächst. Da endet die alte Menschheitslinie. Am 7. Tag ist Ruhe. Und am 8. Tag ist der Neuanfang. Die neue Welt kommt aus dem Grab. Der Erstling ist auferstanden. Hervorgebrochen ist Gnade und unvergängliches Leben. Und ich lebe und ihr sollt auch leben. Da wurde die Grundlage gelegt. Mit viel Leid, mit viel Schmerz. Und so haben wir frühmorgens die Auferstehung, wie Jesus auch den Frauen erscheint, die Jünger das leere Grab sehen. Und wieder wurde Psalm 24 gesungen, das ist interessant. Diesmal erhebt die Tore und es zieht ein, der König. Es ist der gleiche König, aber es ist der Gestorbene und jetzt Auferstandene. Und wir können unserem Herrn nicht genug dankbar sein, dass er das für uns alles auf sich genommen hat. Und ich habe schon oft gesagt, und damit schließe ich, das ist der lauteste stille Schrei, den die Welt je gehört hat. Das tue ich für euch. Das seid ihr mir wert. Ich bin bereit, das Letzte zu geben. Mein Herz, mein Innerstes. Zweifelt jemand an der Liebe und der Vergebungsbereitschaft Gottes? Schau ans Kreuz. Da hat Gott die Antwort gegeben. Und er hat an jeden Einzelnen gedacht. Und auch heute Abend ist kein einziger im Raum und keine einzige Sünde da, die nicht vergeben werden könnte. Und es ist kein einziger da, der nicht in den Bereich des Heils treten könnte. Das Sanhedrin hat ihn abgelehnt. Wir dürfen ihn annehmen. Das ist Glaube. Das war die Katastrophe von außen gesehen für die Augen des Glaubens, das neue Leben. So wie Bonhoeffer sagt, kurz vor seiner Hinrichtung, das ist das Ende, aber auch der Beginn. Das war das Ende, aber der Beginn des Neuen. Er lebt und wir sollen auch leben. Amen.